Liebe Gemeinde, es geschah auf der Schwäbischen Alb im 18. Jahrhundert in dem Dorf Hülben. Da lebte ein Dorfschulmeister mit seiner Frau. Die Frau hieß Anna Katharina Kullen, 1722 bis 1783. Die Kullens verfolgten mit Argwohn, was im Nachbarort von Hülben, nämlich in Dettingen, passierte. Da war ein junger Pfarrer angekommen, namens Johann Friedrich Fricker. Dieser Pfarrer Fricker, der predigte das Evangelium von der Vergebung der Sünden. Es passiert ein geistlicher Aufbruch in diesem Ort, in Dettingen. Es kamen auf 200, 300 Leute während der Woche zur Bibelstunde. Und auch in Hülben haben sie das natürlich mitbekommen, in der Nachbarschaft von Dettingen. Zumal Fricker alle 14 Tage auch in Hülben gepredigt hat, immer morgens früh um 6. Also dagegen haben wir eine sehr, sehr humane Gottesdienstzeit. Und es gab Widerstand in Hülben. Es bewegte sich geistlich so gut wie nichts. Fricker schrieb besonders über diesen Schulmeister. Der Schulmeister bleibt ganz finster. Aber seine Frau fasst sich ein Herz eines Tages und fragt den Pfarrer: Sagen Sie mal, was muss man denn tun, dass es zu solchen Verhältnissen wie in Dettingen kommt? Und Fricke antwortet ihr: Frau Schulmeisterin, lesen Sie den Römerbrief. Lesen Sie den Römerbrief. Und die Schulmeisterin beginnt mit der Lektüre, aber kommt schon bald zu unserem Text von heute Morgen. Und sie spricht dem Pfarrer dann darauf an bei der nächsten Begegnung und sagt: Herr Pfarrer, die Römer-Epistel ist vielleicht etwas für die Dettinger, aber nicht für uns Hülbener. Und damit meinte sie, in Hülben, da gibt es keine so schlimmen Menschen, wie sie Paulus ab Römer 1,18 beschreibt. Anderswo, da mag das vielleicht passen, Herr Pfarrer, aber nicht bei uns, nicht wir, nicht ich. Und Frickers Antwort war: Frau Schulmeisterin, lesen Sie die Römer-Epistel noch einmal. Sie hat den Rat tatsächlich befolgt und einige Zeit später gestand Anna Katharina Kullen dann dem Pfarrer: Ja, die Römer-Epistel ist auch etwas für uns. Sie ist auch etwas für mich. Und eine Nachfahrin dieser Anna Katharina Kullen wurde mehr als 100 Jahre später geboren. Eine Johanna Kullen, 1869 geboren. Diese Johanna Kullen wurde dann durch ihre Heirat Johanna Busch. Und die Johanna Busch wurde dann die Mutter von Wilhelm Busch und Johannes Busch, den beiden bekannten Evangelisten. So geht Gott seine Wege. Das ist nur was für die Dettinger. Und die Schulmeistersfrau, die hatte freimütig ausgesprochen, was die meisten Menschen bis heute denken. Nicht nur auf der Schwäbischen Alb, sondern auch in Niedersachsen, in New York, auf der ganzen Welt. Für mich gilt das nicht. Das kann nicht sein. Ich kenne genügend andere Leute, auf die das möglicherweise zutreffen würde. Das ist vielleicht was für die Dortmunder oder für die Frankfurter, aber nicht für die Hannoveraner, nicht für uns, nicht für mich. Ich? Niemals. Und heute kommen wir nun also in unserer Predigtreihe, wir sind schon bei der 7. Predigt, exakt zu jener Passage, die da auf so entschiedenen Widerstand stieß. Eigentlich ist es ein ganzer Abschnitt. Es ist der Abschnitt Römer 1, 18 bis 3, 20. Wir werden heute den ersten Teil davon lesen, aber wir werden natürlich nicht alles auslegen. Wir werden 1, 18 bis 32 lesen, damit Sie einen ersten Einblick bekommen. Und dann werden wir heute vor allem die Verse 18 bis 21, wenn wir das schaffen, in den Blick nehmen. Aber lesen wir zunächst 1, 18 bis 32 und wie gesagt bis Vers 21 haben Sie es auch auf dem Gottesdienstzettel. Immer wieder die Empfehlung, bringen Sie ruhig auch Ihre Bibeln mit, dann können Sie sich während der Predigt gleich bestimmte Dinge anstreichen. Das ist einfach eine Empfehlung. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn, schreibt Paulus vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich Seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Lass uns noch einmal beten. Ach Herr, und nun bitten wir dich, lass uns recht verstehen, was du uns damit sagen willst. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich kann die Schulmeistersfrau gut verstehen. Ich kann sie gut verstehen, dass sie diese Verse empfunden hat wie ein Schlag in die Magenkuhle. Das ist starker Tobak, was der Apostel hier im Auftrag Gottes schreibt. Und dass dann diese spontane Reaktion kam, nein, das bin ich nicht. Aber wenn der Römerbrief, wenn Gott, das Gottes Wort ist, und es ist Gottes Wort, dann müssen wir uns dem stellen, was hier steht. Und dann müssen wir erstmal versuchen, den Sinn dessen genau zu erfassen. Es fällt wieder auf, dass Paulus hier ganz logisch und systematisch argumentiert, eine ganz enge Verbindung zwischen Vers 17 und Vers 18 herstellt. In Vers 17 hatte Paulus gesagt, Sie erinnern sich noch vom letzten Mal dran, oder Sie können es nachhören, wenn Sie nicht dabei waren, über www.beg-hannover.de. Vers 17, da haben wir gesehen, Gott hat für uns einen genialen Rettungsplan. Einen genialen Rettungsplan. Ja, mehr noch, nicht nur einen Plan, den wir ausführen müssen, sondern Gott geht einen Rettungsweg. Gott hat eine Rettungsaktion gemacht. Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit, hatten wir gesehen. Gott erklärt uns für gerecht. Obwohl wir ungerecht sind an uns selbst. Er spricht uns frei, unverdientermaßen, allein wegen Jesus. Allein, weil er die Strafe für meine und deine Schuld getragen hat am Kreuz von Golgatha. Das wird uns ja auch heute im Abend mal wieder ins Herz gebrannt und vor die Augen geführt. Er spricht uns frei. Er erklärt uns zu seinen Kindern wegen Jesus. Und wir kommen in den Genuss dieser Gerechtigkeit. Wir dürfen jetzt Gottes Kinder werden, dadurch, dass wir an Jesus glauben. Indem wir von ganzem Herzen zupacken, zugreifen, Ja sagen, mit Herz und Verstand Ja sagen zu Jesus, uns an ihn klammern und ihm danken dafür, dass er uns gerettet hat. Das hat Vers 17 gezeigt. Aber nachdem das gesagt ist, könnte sofort die Frage kommen, ja, warum ist es überhaupt nötig? Warum muss ich überhaupt gerettet werden? Und darauf gibt Vers 18 die Antwort, warum wir alle gerettet werden müssen. Vers 19 sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Vers 18 sagt, und das ist die Verknüpfung, nur der, der an Jesus glaubt, wird leben und in den Himmel kommen. Vers 17 sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Vers 18 macht deutlich, nur der, der an Jesus glaubt. Und niemand sonst. Und wir fragen wieder, warum ist das so zwingend? Warum haben wir das nötig, dass Gott uns freispricht? Warum haben wir das nötig? Warum brauchen wir das? Ist das nicht nur etwas für die Dettinger? Ist das nicht nur etwas für die anderen? Warum sollen wir Gottes Rettung nötig haben? Diese Frage, ihr Lieben, liegt uns Menschen im Blut. Diese Frage ist tief eingegraben in unser Denken, in unsere Gefühle eingeprägt. Und darum schreibt Paulus, geleitet vom Heiligen Geist, eine gründliche Passage, Römer 1,18 bis 3,20, um uns zu beweisen, warum Gottes Urteil berechtigt ist. Warum wir wirklich auf Rettung angewiesen sind. Vers 18 ist die These und von 1,19 bis 3,20 wird diese These dann begründet. Das Thema wird uns also weit ins neue Jahr hinein begleiten. Und wenn man den Vers 18 nur für sich nähme, nur für sich liest, dann könnte man noch hoffen, ein Schlupfloch zu finden. Irgendwo ein Loch in diesem Zaun, dass ich vielleicht doch nicht betroffen bin. Wenn Sie hinschauen, Vers 18, es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Dann könnte man sagen, naja gut, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, da steht ja nicht aller Menschen. Und vielleicht gehöre ja ich nicht zu den Menschen, über die Gottes Zorn offenbart wird. Der Menschen, nicht aller Menschen. Aber spätestens, wenn wir dann weiterlesen, bis zu Kapitel 3, Vers 9 und 19, da sticht Paulus wie mit einer Nadel in den Luftballon dieser Illusion und sagt, nein, es sind hier wirklich alle gemeint. Hören Sie Kapitel 3. Vers 9, da sagt Paulus, jeder Mund wird verstopft und alle Welt ist vor Gott schuldig. Alle Welt. Jeder Mund. 3,19. Und in 3,9 steht es ganz eindeutig, Juden und Griechen sind beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Also auf Deutsch gesagt, es gibt kein Schlupfloch, es gibt kein Auskommen. Es gibt keine Ausnahmen. Alle sind gemeint. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Und darum lautet der Titel dieser Predigt heute Morgen auch ausnahmslos schuldig. Ausnahmslos schuldig. Manche haben versucht, die Schärfe ein bisschen herauszunehmen und haben gesagt, naja, Paulus spitzt immer ein bisschen zu, aber bitteschön, Paulus schreibt Gottes Wort. Alles, was ins Neue Testament gekommen ist von Paulus, ist Gottes Wort. Und es wird hier extra nochmal betont, es wird offenbart, Gottes Zorn. Es wird nicht irgendwie spekulativ angenommen, sondern es wird offenbart, das heißt von Gott offenbart. Das ist Gottes ureigene Aussage und wirklich der Menschen meint hier wirklich aller Menschen. Alle sind betroffen. Und deswegen müssen wir als erste Wahrheit heute Morgen festhalten, Gottes Zorn ist universal. Also wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Punkt, den Sie unbedingt festhalten müssen. Gottes Zorn ist universal. Aller Menschen, betrifft alle. Und was meint Zorn? Zorn, das ist nicht ungebremste Wut. Zorn, das ist nicht ungehemmter Eifer Gottes, den Gott nicht in den Griff bekäme, weil wir Menschen uns so schrecklich aufführen, sondern Gottes Zorn, das ist die gezielte, konsequente Ablehnung von allem Bösen. Das meint Gottes Zorn, die gezielte, konsequente Ablehnung von allem Bösen, die tiefe Abneigung gegen alles Schändliche, gegen alles Destruktive, gegen alles Zerstörerische, die kompromisslose Gegenschaft zu aller Sünde, zu allem, was böse ist, zu allem, was nicht dem vollkommenen Willen Gottes entspricht. Das meint Gottes Zorn. Und Gottes vollkommene Liebe und Gottes vollkommener Zorn sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das können und das dürfen wir nicht voneinander trennen. Das können und das dürfen wir nicht auseinanderreißen. Gottes heiliger, reiner Zorn ist die Folge seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Gott kann Böses nicht stehen lassen. Gott muss, weil er Gott ist, ein totaler Gegner von allem sein, was gegen Vollkommenheit, was gegen seine Gottheit streitet. Und darum sind alle unter diesem Urteil, alle unter diesem Verdikt. Und deswegen kann Gott, wie das hier steht, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen nicht stehen lassen. Was ist Gottlosigkeit? Gottlosigkeit, das meint die Gegnerschaft zu Gott, dass wir ihm nicht folgen, ihm nicht trauen, ihn nicht lieben, ihn nicht ehren, ihm nicht dienen. Und Ungerechtigkeit ist das, was daraus folgt und sich gegen Menschen richtet. Aus der Gottlosigkeit folgt die Ungerechtigkeit. Aus dem zerstörten Verhältnis zu Gott folgt das zerstörte Verhältnis zu den anderen. Und das führt dazu, sagt Paulus, was machen wir? Was machen die Menschen, die unter dem Zorn Gottes stehen, die in ihrer Gottlosigkeit sich von Gott immer mehr entfernen und ungerecht zu ihren Mitmenschen werden? Das steht hier, sie halten die Wahrheit durch Ungewissheit auf. Sie halten die Wahrheit auf. Verstehen wir das? Das heißt nicht, dass die Gottlosen neutral sind. Sie glauben eben Gott nicht und ansonsten leben sie ein ganz normales Leben. Sondern hier steht, sie halten die Wahrheit auf. Sie stellen sich Gott in den Weg. Sie haben für sich die Entscheidung getroffen, in ihrem Leben nur um sich selbst zu kreisen. Sie sind sich selbst ihr eigener Maßstab. Sie sind sich selbst ihre letzte Instanz. Sie achten vor allem auf sich selbst und auf ihren Willen. Sie sind letztlich ihr eigener Gott. Und dadurch, ist kurz die Bibel von der Kanzel geflogen, aber haben wir alles wieder an Bord. Und dadurch, dass sie so um sich selbst kreisen, verhindern sie, dass die Wahrheit Gottes erkannt wird. Und verhindern sie, dass die Wahrheit Gottes getan wird. Also, das ist nicht neutral, sondern Paulus sagt ganz deutlich, was diese Menschen, die unter dem Zorn Gottes stehen, machen. Sie halten die Wahrheit durch Ungerechtigkeit auf. Sie verhindern, dass Gottes Wille geschieht. Sie verhindern, dass andere Menschen persönlich zu Gott finden. Durch ihre Haltung, durch ihr verfinstertes Herz. Und deshalb hat Jesus mal zu den Pharisäern gesagt, ihr kommt selber nicht ins Himmelreich rein und ihr hindert auch andere noch dran reinzukommen. Ihr habt den Schlüssel geklaut. Und zum Beispiel, wenn Lehrer den Kindern anvertraut sind oder wenn Eltern den Kindern anvertraut sind, ihre Kinder daran hindern, Jesus kennenzulernen, sei es durch Unterlassung oder sei es durch aktives Handeln, wenn sie nichts von Jesus weitersagen, wenn sie ihnen vielleicht den Glauben sogar madig machen, wenn sie sie im Sinne falscher Ideologien beeinflussen, dann geschieht genau das, was Paulus hier schreibt. Sie hindern sie dran, gläubig zu werden. Sie hindern sie dran, Gott zu finden. Sie halten die Wahrheit auf durch Ungerechtigkeit. Und in den nächsten zwei Kapiteln wird Paulus dann nachweisen, das gilt prinzipiell für alle Menschen vor ihrer Bekehrung, für alle Menschen, bevor sie zu Jesus finden. Und darum stehen sie alle unter Gottes Zorn. Gottes Zorn ist universal. Und der Apostel Johannes, der hat das ganz genau so radikal ausgedrückt. Das finden wir nicht nur bei Paulus, sondern Johannes hat das ganz radikal genauso gesagt. In Johannes 3, Vers 36, da schreibt der Apostel, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, was sagt Johannes? Der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Zorn Gottes. Das gleiche Wort. Das heißt auch nicht, der Zorn Gottes kommt irgendwann mal über ihn, sondern der ist schon über ihm und der bleibt über ihm. Denn Gottes Zorn ist vom Himmel her geoffenbart über alle Gottlosigkeit der Menschen. Das sagt Johannes genauso. Und das heißt, jeder, der nicht glaubt, jeder, der nicht unter dem Schutz von Römer 1, Vers 17 steht, steht unter dem Zorn von Römer 1, Vers 18. Es gibt nur entweder oder. Die Wissenschaftler würden sagen, tertium non datur. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Es gibt keine dritte Kategorie. Entweder du stehst bei Römer 1, 17 oder du stehst bei Römer 1, 18. Wo stehst du? Und Paulus hat es auch an anderen Stellen geschrieben. Sie können dazu mal, wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu studieren, Epheser 2, Vers 1 bis 3 etwa lesen. Da sagt er das ganz genauso. Vor einiger Zeit gab es eine Diskussion in einem christlichen Studentenwohnheim irgendwo hier in Niedersachsen. Und da diskutierten die Studenten darüber, in einem wohlgemerkt christlichen Studentenwohnheim, ob man das den Nichtchristen offen sagen sollte. Ob man ihnen sagen sollte, dass sie so verloren sind vor Gott. Ob man ihnen nicht lieber ein etwas leichteres Evangelium in Anführungsstrichen bringen sollte, dass Gott unser Leben sinnvoller macht und dass er uns lieb hat. Das stimmt natürlich auch, aber soll man ihm auch das sagen? Und ich denke, diese Haltung ist in viele fromme Kreise inzwischen eingedrungen. Das ist so ein verkappter Anspruch, wir machen das Evangelium etwas passender, als es Gott uns gegeben hat. Aber Paulus stellt sich hier dieser Verharmlosung in den Weg. Und sein Motiv ist Liebe. Aus Liebe stellt er sich dieser Verharmlosung in den Weg, weil er weiß, die Menschen brauchen eine klare Beschreibung ihrer Situation. Sie brauchen deutliche Worte, damit sie erkennen können, wie es um sie steht. Wie sollen sie sonst den Ausweg suchen? Verschweigen ändert doch nichts an der Not. Verschweigen verfestigt die Not doch nur. Liebe Mitchristen, eine drohende Gefahr kann doch nur abgewendet werden, wenn man sie erkennt. Wenn man sich darauf einstellen kann, wenn man darauf reagieren kann. Die anonymen Alkoholiker haben ja ihre berühmten 12 Schritte. Und wie lautet der erste Schritt? Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das ist der erste Schritt. Wir gaben zu, dass wir gegenüber dem Alkohol machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Das ist der erste Schritt. Mir geht es jetzt nicht um die Philosophie der anonymen Alkoholiker, darüber könnte man auch manches diskutieren, aber mir geht es um diese grundsätzliche Beobachtung, dass geholfen werden nur dort kann, wo am Anfang eine klare Diagnose steht, eine eindeutige Erkenntnis. Nur wo eine Not zugegeben wird, kann sie auch überwunden werden. Und im übertragenen Sinne könnten wir das auch für uns sagen. Wir gaben zu, dass wir der Sünde gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr selber meistern konnten. Es ist wichtig, eine ehrliche, eine schonungslose Zustandsbeschreibung vorzunehmen. Nicht brutal, nicht taktlos, nicht so, dass wir dem anderen einfach irgendwas um die Ohren hauen, nach dem Motto, friss Vogel oder stirb. Aber aufrichtig, ehrlich, taktvoll und ehrlich. Und darum schreibt Paulus diesen Vers 18. Darum teilt er uns diese erste Tatsache ungeschminkt mit. Gottes Zorn ist universal. Und er belässt es nicht bei dieser ersten Feststellung. Er will uns ja überzeugen als Leser. Und darum fügt er gleich eine zweite Tatsache hinzu. Und diese zweite Tatsache lautet, Gottes Zorn ist unübersehbar. Gottes Zorn ist unübersehbar. Das steckt auch noch in diesem Vers 18 drin, wenn wir genau hinsehen. Er hat offenbart. Es ist offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her. Paulus sagt, wenn du aufmerksam hinschaust, dann kannst du Gottes Zorn erkennen. Er ist offenbart vom Himmel her. Gottes Zorn, man könnte das falls wörtlich übersetzen, wird beständig offenbart. Von seinem Thron aus, von seiner Machtposition aus. Sorgt Gott dafür, dass sein Zorn offenbart wird, dass die Menschen es auch sehen können. Wenn sie nur genau hinschauen. Und wir fragen, wie? Wie offenbart Gott seinen Zorn? Nun, er offenbart ihn zum einen durch die Eigendynamik der Schuld. Dadurch, dass er gewissermaßen den Menschen mit seiner Sünde, wenn der nicht umkehren will, sich selbst überlässt, bis die Eigendynamik seiner Schuld sich gewissermaßen selbst entlarvt. Schuld hat immer eine zerstörerische Wirkung. Immer. Und Gott überlässt die Menschen ihrer Schuld. Gott lässt das Böse ausreifen. Und er lässt es quasi sich selbst entlarven. Er übergibt den Menschen seinem eigenen Weg. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn Gott uns unserem eigenen Weg übergibt. Das ist das Schlimmste. Und darum sind alle Träume von einer besseren Welt gescheitert. Darum sind alle Ideologien und Illusionen von einer besseren Welt ohne Gott, seien sie kommunistisch oder faschistisch oder wie auch immer motiviert gewesen oder humanistisch, sie sind alle gescheitert. Weil Gott die Schuld ihrer Eigendynamik überlässt. Der Ausleger John Sisler hat das mal so formuliert. Er hat gesagt, Gottes Zorn wirkt nicht nur durch sein Eingreifen, sondern gerade auch durch sein Nicht-Eingreifen. Das ist interessant. Nicht nur durch sein Eingreifen, sondern gerade auch durch sein Nicht-Eingreifen, indem er Männer und Frauen ihre eigenen Wege gehen lässt. wir werden das in den nächsten Versen nicht heute noch sehen, wie dramatisch Paulus das beschreibt im Vers 24. Gott hat sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Das meint diese Eigendynamik. Gott hat sie dahingegeben, Vers 26, in entehrende Leidenschaften. Gott hat sie dahingegeben, Vers 28, in ihre unwürdige Gesinnung. Das ist die Eigendynamik der Schuld. Und diese Wirkung von Gottes Zorn, die sieht man. Nein, die sieht man nicht immer sofort. Das ist wahr. Die sieht man nicht immer sofort. Aber früher oder später sieht man sie mit Sicherheit. Gottes Zorn ist unübersehbar. Gläubige Pfarrer im mittleren Westen in Amerika hatten ein Problem, weil ein anderer Farmer, der ausgerechnet noch seine Felder gegenüber ihrer Kirche hatte, sie dadurch provozierte, dass er am Sonntagvormittag, wenn sie ihren Gottesdienst halten wollten, mit seinen lauten Traktoren dort seine Arbeit auf den Feldern machte. Und er macht das bewusst am Sonntagvormittag, um zu zeigen, ich schere mich nicht um Gott. Es ist mir egal, dass ihr ihn ehren wollt mit eurem Gottesdienst. Ich mache mein eigenes Ding. Ich brauche Gott nicht. Und dann schrieb er einen dreisten Brief an die lokale Zeitung und sagte, bitte darauf sollen mir doch die christlichen Farmer mal eine Antwort geben. Wie kommt es, dass meine Felder in den letzten Jahren die besten Erträge haben, obwohl ich Gott nicht achte und nicht ehre und obwohl ich seinen Sonntag mit Füßen trete? Das sollen mir die Christen mal erklären, warum ich trotzdem die besten Erträge habe. Und der Herausgeber der Zeitung veröffentlichte den Brief, aber er fügte ihm eine kleine Anmerkung hinzu. Und diese Anmerkung lautete, Gott macht nicht alle seine Abrechnungen im Monat Oktober. Gott macht nicht alle seine Abrechnungen im Monat Oktober, das ist wahr. Gottes Mühlen malen manchmal langsam. Die frechen Gegner Gottes und seiner Gemeinde und seiner Kinder scheinen manchmal zu triumphieren. Aber das ist nur kurzfristig. Gott macht nicht alle seine Abrechnungen im Monat Oktober. Aber er macht alle seine Abrechnungen. Und niemand wird sich seinem Zorn entziehen können, der ihn verachtet. Das darf uns sehr getrost machen. Ja, manchmal offenbart Gott seinen Zorn aber auch nicht nur durch die Eigendynamik der Schuld, sondern durch direktes Eingreifen. Gott offenbart seinen Zorn vom Himmel, manchmal auch durch direktes Eingreifen. Und ihr Lieben, dafür hat er uns wieder Beispiele aus der Geschichte gegeben, die er uns in seinem Wort offenbart. Denken Sie an die Vertreibung aus dem Paradies. Da hat Gott direkt eingegriffen in seinem Zorn. Denken Sie an die Sintflut zur Zeit Noahs. Ein starker Beweis, wie Gott seinen Zorn offenbart. Denken Sie an die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Denken Sie an das Gericht über Pharaos Armee, die im Roten Meer untergegangen ist. Eine ganze Armee, ausgelöscht durch den Zorn Gottes. Denken Sie an die Opferrituale im alten Israel, wo Gott seinen Zorn über die Sünde in diesen Symbolhandlungen deutlich gemacht hat. Und denken Sie an das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Das ist jener Ort, wo der Zorn Gottes am klarsten, am deutlichsten offenbart wurde. So schlimm ist unser Zustand und so heilig und unauslöschbar Gottes notwendiger Zorn, dass dieses nötig war, dass sein eigener Sohn sterben muss. Das ist die größte Offenbarung des Zornes Gottes über seinen geliebten Sohn. Und an dieser Stelle ist mit dem Zorn zugleich Gottes wunderbare Liebe offenbart. Gott offenbart seinen Zorn und er offenbart im Kreuz seinen Zorn in engster Einheit mit seiner Liebe. Und Paulus sagt, du, wenn du wirklich deine Situation verstehen willst, dann sieh genau hin. Dann schau in die Geschichte und schau in die Bibel und da siehst du Gottes Zorn. Der ist unübersehbar. Du musst das ernst nehmen. Und nun könnte wieder einer was einwenden. Und es ist so, als ob Paulus ein Gespräch führt hier mit seinem Leser. Es könnte jemand jetzt einwenden, und das führt uns zu unserem letzten Punkt heute Morgen. Ja, gilt das denn für alle Menschen in gleicher Weise mit diesem Zorn? Kann es nicht doch Fälle geben, wo man einfach akzeptieren muss, dass ein Mensch nicht glauben kann? Aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Erziehung, aufgrund seiner äußeren Situation. Kann das nicht sein? Gibt es nicht doch Situationen, die Gott einfach entschuldigen muss, wenn er gerecht sein will? Kann Gott wirklich alle unter dieses Urteil einschließen? Gibt es nicht doch Fälle, wo Gott gerechterweise seinen Zorn stornieren müsste, ihn aufheben müsste, ihn zurücknehmen müsste. Und auf diese Frage antwortet Paulus mit einem klaren Nein. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt. Gottes Zorn ist universal, Gottes Zorn ist unübersehbar. Und schließlich drittens und letztens, auch von großer Tragweite für uns persönlich, Gottes Zorn ist unvermeidbar. Gottes Zorn ist unvermeidbar. Schauen Sie bitte mal an das Ende von Vers 20. Da heißt es, so dass Sie keine Entschuldigung haben. Alle, keine Entschuldigung. Gottes Zorn ist unvermeidbar. Und warum haben Sie keine Entschuldigung? Warum? Das wird ab Vers 19 ganz einfach erklärt. Weil das von Gott Erkennbare unter Ihnen offenbar ist. Da Gott es Ihnen offenbar gemacht hat. Also das von Gott Erkennbare ist unter allen Menschen offenbar, auch unter den Nichtchristen. Das heißt, kein Mensch kann sich damit herausreden, dass er zu wenig von Gott weiß. Keiner. Und darum ist Gottes Zorn für jeden Ungläubigen unvermeidbar. Absolut gerechtfertigt. Nicht zu umgehen, nicht zu stornieren, nicht zurückzunehmen. Auch jemand, der nie eine Bibel in der Hand hatte, der nie einen Missionar gehört hat, kann etwas von Gott erkennen. Warum? Paulus sagt das hier in Vers 19, Gott hat es ihnen offenbar gemacht. Was? Was hat er ihnen offenbar gemacht? Hier steht's. Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Deutlicher geht's nicht. Gott hat es ihnen offenbar gemacht, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit, sodass sie keine Entschuldigung haben. Merken Sie, das ist noch nicht das Evangelium. Das Evangelium gibt's nur durch die Bibel, dass Gott uns lieb hat, dass er seinen Retter Jesus für uns geschickt hat. Das gibt's nicht ohne Zeugen, die uns von der Bibel etwas sagen oder ohne, dass wir die Bibel selber lesen. Das sehen wir noch nicht in der Schöpfung. Aber immerhin, dass es einen Gott geben muss, dass er sehr mächtig ist, dass er beständig und genial ist, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit. Und man könnte auch sagen, seine ewige Kraft und Herrlichkeit. Das kann jeder erkennen, sagt Paulus, wenn er ehrlich nachdenkt. Und das heißt, dass er diesen Gott ernst nehmen muss. Das kann jeder erkennen. Dass er sich vor diesem Gott verantworten muss. Das kann jeder erkennen, auch wenn er niemals eine Bibel in der Hand hat. Das kann jeder wenigstens ansatzweise erkennen, der ehrlich nachdenkt. Und jetzt fragen wir weiter, woran, Paulus? Woran kann er das erkennen? Und Paulus gibt uns ganz klar die Antwort. Also Sie sehen, das ist total systematisch eindeutig aufgebaut. Das wird, sagt Paulus in Vers 20, seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Keine Entschuldigung. Kein Auskommen. Und das heißt, ihr Lieben, wer zur Kenntnis nimmt, wie genial, wie kompliziert, wie kunstvoll diese Welt aufgebaut und strukturiert ist, der muss, sagt Paulus, und durch Paulus sagt es Gott, durch Paulus sagt es Jesus, der muss zu dem Schluss kommen, dass dahinter ein mächtiger Schöpfer steht. Wenn er nicht böswillig ist, der muss zu dem Schluss kommen. Und darum ist die Weltanschauung der Evolution, ob gewollt oder ungewollt von ihren heutigen Vertretern, ein Angriff auf den lebendigen Gott. Das verstehen wir hier bei Römer 1, Vers 20. Das ist vielen sicherlich nicht bewusst, die Evolutionstheorie vertreten, aber es ist ein Angriff auf den lebendigen Gott. Es ist ein Angriff auf Römer 1, Vers 20. Das ist mir bei der Vorbereitung dieser Predigt nochmal so richtig deutlich geworden, weil nämlich die Evolutionsanschauung genau diesen Vers bekämpft. Die Evolution behauptet, wenn man die Werke anschaut und lange darüber nachdenkt, dann kommt man zu dem Schluss, dass alles durch Zufall entstanden ist. Und dann ist man entschuldigt dafür, nicht an Gott glauben zu müssen. Verstehen Sie? Die Evolutionsanschauung ist das genaue Gegenkonzept zu diesem Vers 20. Die Bibel sagt, wenn man die Werke ansieht, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass es einen Gott gibt und man hat keine Entschuldigung. Und die Evolutionslehre sagt genau das Gegenprogramm. Sie sagt, wenn man die Werke anschaut und darüber nachdenkt, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass alles durch Zufall entstanden ist und darum hat man eine Entschuldigung. nicht an Gott zu glauben. Aber bezeichnenderweise scheitern die Evolutionskonzepte immer wieder genau an dieser Frage, die sie nicht beantworten können. Nämlich sie scheitern an der Frage, woher kommt diese Komplexität? Sie scheitern an der Frage, wer hat sich diese wunderbare Ordnung ausgedacht? Sie scheitern an der Frage, wer ist der Planer hinter dem Bauplan? Wer hat das alles gemacht? Das Herz des Menschen bei durchschnittlichem Lebensalter, habe ich mal gelesen, schlägt es 800 Mal. Kardiologen mögen mich da gegebenenfalls korrigieren. Dabei pumpt es so viel Blut, um eine Reihe von Tankwagen zu füllen, die von einem Ende Deutschlands bis zum anderen reichen würden. Das Gehirn speichert die Erinnerungen eines ganzen Lebens. Unser Auge ist empfindlicher und reaktionsschneller als die feinsten optischen Geräte. Das Universum hat eine Weite und Größe, die kein Mensch sich auch nur andeutungsweise vorstellen kann. Die Sonne könnte 1,2 Millionen Mal die Erde enthalten und dazu noch 4,3 Millionen Mal den Mond. Die Balance dieser Welt hängt davon ab, dass bestimmte Gesetzmäßigkeiten funktionieren, und zwar dauerhaft funktionieren. Es hängt wie an kleinsten Fäden, wenn das Gesetz der Schwerkraft einen Augenblick nicht wirksam wäre. Das kann man sich mal vorstellen. Dann würde gar nichts mehr gehen. Wenn die Erde der Sonne nur ein wenig näher wäre, würden wir verbrennen. Wenn die Entfernung nur etwas größer sein würde, müssten wir erfrieren. Wenn der Mond nicht in seiner exakten Distanz zur Erde bliebe, dann würden uns Fluten regelmäßig überschwemmen. Und so weiter und so weiter. Woher kommt diese herrliche, wunderbare Ordnung? Das Wunder des Lebens, nehmen wir es mir erstmal. Louis Pasteur, der große Chemiker und Mikrobiologe des 19. Jahrhunderts, hat gezeigt, dass Leben immer nur aus Leben entstehen kann. Und das ist bis heute naturwissenschaftlich unwiderlegt. Niemals aus toter Materie. Und das wurde zusammengefasst in dieser berühmten Formel Omne vivum ex vivo. Das ganze Leben kommt aus Leben. Und dieser Satz nochmal hat bis heute auch unter den Naturwissenschaften Gültigkeit, obwohl ganze Heere von Forschern, obwohl Millionen von Forschungsgeldern dafür ausgegeben wurden und Heere von Forschern versucht haben, das Gegenteil zu beweisen. Aber sie haben es nicht geschafft. Und so steht die Weltanschauung der Evolution hilflos und ratlos vor den letzten Fragen. Wie soll aus toter Materie Leben entstehen? Wie soll aus nichts etwas entstehen? Wie soll aus Unpersönlichem das Persönliche werden? Von Darwin wird gesagt, dass er innerlich zusammengezuckt haben soll und erschaudert sein soll, wenn er nur an das Auge des Menschen dachte, in seiner unendlichen Komplexität und Genialität. Und all diese Fragen lassen sich nur im Licht von Römer 1, Vers 20 sinnvoll beantworten. Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben, wenn sie Gott ablehnen. Und darum sollte es uns nicht überraschen, wenn gerade Louis Pasteur diesen Satz gesagt hat: Ein wenig Wissenschaft trennt uns von Gott. Viel Wissenschaft bringt uns ihm näher. Und damit wollte er sagen, oberflächliche Auseinandersetzung mit Forschung, die kann uns skeptisch machen. Aber viel Wissenschaft, gründliche Wissenschaft, ehrliche Wissenschaft bringt uns Gott näher. Und das ist das, was Paulus mit Nachdenken meint. Es wird durch Nachdenken erkannt. Louis Pasteur würde für Nachdenken eben viel Wissenschaft sagen. Und das ist so schön, auch im 21. Jahrhundert. Dr. Binder hat uns ja in seinen Vorträgen vor wenigen Tagen wieder daran erinnert. Auch im 21. Jahrhundert gibt es Kollegen von Louis Pasteur, die sich ganz ähnlich äußern. Ich denke etwa an den Chemie-Nobelpreisträger von 2007, Professor Gerhard Ertel, der auf die Frage, können Sie als aufgeklärter Naturwissenschaftler eigentlich an Gott glauben, geantwortet hat: Ja, aber sicher. Das Leben ist ein gewaltiges Wunder. Wir nähern uns wissenschaftlich den Erklärungen an. Aber eine Frage bleibt doch immer bestehen. Warum das alles? Also wie kommt alles zustande? Wie ist das überhaupt möglich und denkbar? Und Ertel fügt hinzu, hier glaube ich an Gott. Das ist Vers 20. Und ich denke auch an den Schweizer Mikrobiologen und Genetiker Professor Werner Arber. Professor Arber hat 1978 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekommen. Das heißt so, Physiologie oder Medizin, 1978. Und vor einigen Jahren schrieb Professor Werner Arber in einem Aufsatz Folgendes über sein eigenes Forschungsgebiet. Er sagt, wahrscheinlich benötigen selbst die einfachsten Zellen zumindest mehrere hundert verschiedene spezifische biologische Makromoleküle. Selbst die einfachsten Zellen, sagt Aber. Wie solche bereits recht komplexen Strukturen zusammenkommen können, bleibt für mich ein Geheimnis, sagt er über sein eigenes Forschungsgebiet. Also selbst die einfachsten Zellen benötigen hunderte verschiedener spezifischer Makromoleküle und es bleibt für mich, den absoluten Experten, ein Geheimnis, wie sie zustande kommen können. Und dann fügt er hinzu, die Möglichkeit der Existenz eines Schöpfers, Gottes, ist für mich eine befriedigende Lösung dieses Problems. Das ist Römer 1, Vers 20. Sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Ihr Lieben, diese Erkenntnis, dass es einen Gott geben muss, ist richtig, sie ist gut. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, sie macht mich noch nicht zum Christen. Sie macht mich noch nicht zum Christen, denn damit zu rechnen, dass es Gott gibt, bedeutet noch nicht, ihn auch zu ehren. Und jetzt wird es dramatisch zum Schluss. Denn das sagt Paulus in Vers 21, er sagt, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. In nichtigen Wahn verfallen, das kann man auch übersetzen, sie haben sich nichtigen Dingen hingegeben in ihren Gedanken, obwohl sie Gott kannten, obwohl sie diese Erkenntnis des Schöpfers hatten. Und das ist tragisch. Verstehen Sie, wen ehre ich als meinen Gott? An wen binde ich mein Leben? Wer bei der allgemeinen Offenbarung des Schöpfers stehen bleibt und nicht zur speziellen Offenbarung des Erlösers durchdringt, der verfehlt sein Ziel und der verfällt, sagt Paulus, dem Nichtigen. Der verirrt sich am Ende, trotz aller guten Ansätze, doch in seinen falschen Gedanken. Dem nützt die ganze Schöpfungsoffenbarung nichts. Das heißt, wer mit Gott nur als Schöpfer rechnet, aber wer Gott nicht als Vater sucht, der bleibt unter seinem Zorn. Wer mit Gott als Schöpfer rechnet, aber Gott nicht als seinen Erlöser anruft in Jesus Christus, dessen Herz bleibt finster. Und der kommt nie bei Vers 16 und 17 von Römer 1 an. Der kommt nie dort an, dass er die Kraft des Evangeliums in seinem eigenen Leben erfährt. Der kommt nie an, dass er sich über den Freispruch Gottes freuen darf. Das ist das Tragische. Und ein Beispiel für diesen Vers 21, das ich Ihnen zum Schluss noch nennen möchte und muss, ist eben dieser Professor Ertel, der so positiv über Gott gesprochen hat und gesagt hat, ja, Gott nur kann die Frage nach dem Warum beantworten. Und als er den Nobelpreis erhielt, da wurde ein Interview geführt mit ihm in der Zeitschrift Cicero, Ausgabe 12, 2007 damals. Da hat er auch diesen Satz über seinen Glauben an Gott gesagt. Da hat er diesen Satz gesagt, warum das alles, das kann nur Gott beantworten. Da hat er sogar gesagt, dass er auf eine einsame Insel die Bibel mitnehmen würde, wenn er nur wenige Bücher mitnehmen könnte. Und man freut sich als Leser, wenn man das zur Kenntnis nimmt. Aber dann wird er gefragt, wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Glauben Sie an Unsterblichkeit? Und darauf hat Professor Ertel dann Folgendes geantwortet im Interview mit dem Cicero. Er sagt, die Frage der Unendlichkeit und Sterblichkeit habe ich für mich mit der Natur gelöst. Ich vergleiche das gern mit einem Samenkorn im Garten. Sie legen das Korn im Frühling in die Erde. Der Samen löst sich auf, verändert sich zugunsten der Pflanze. Eine ständige Weiterentwicklung. So lebe ich auch in meinen Nachkommen weiter. Anders, nicht individuell. Es ist ein kontinuierlicher Strom des Lebens. Nur der ist unsterblich. Und dann die Frage, was kommt für Sie nach dem Tod? Haben Sie irgendwelche Hoffnungen? Und das verneint er. Er sagt, von dem Paradies bin ich nicht überzeugt. Also, damit meint er ewiges Leben bei Gott. Stellen Sie sich vor, wir treffen uns alle im Paradies wieder. Das wäre ja unendlich überfüllt. Naja, da traut man einem Naturwissenschaftler doch etwas mehr Fantasie zu, würde ich sagen. Er fährt dann fort, das wäre doch schrecklich, längst kein Paradies mehr. Dasselbe würde natürlich auch für die Hölle gelten. Nein, mein individuelles Ich wird mit dem Tod aufgelöst sein. ich werde Teil des Ganzen bleiben. Das ist dann fast hinduistisch gedacht. Aber er erwartet keine persönliche Begegnung mit Gott. Er fragt nicht weiter. Er fragt nicht, Mensch, wenn ein Gott dahinter steht, hat dieser Gott sich vielleicht zu erkennen gegeben? Das ist für ihn alles kein Thema. Er sagt, ich freue mich, wenn meine Familie mich mit Liebe in Erinnerung behält und meine Arbeit die Menschheit weitergebracht hat. Und ich wurde traurig, als ich das las. Wie hoffnungslos. Wenn er doch die Bibel auf die Insel mitnimmt, sollte er doch weiterblättern zu Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Er sollte doch weiterblättern zum Römerbrief, dass dieser Gott, der allein für ihn erklärbar macht, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, dass dieser Gott ein persönliches Interesse an Professor Ertl hat, dass dieser Gott aber auch einen persönlichen Anspruch an ihn stellt. Und sehen Sie, genau das ist die Verbindung von Vers 20 und Vers 21. Sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, also obgleich sie Gott als den Schöpfergott erkannten, obgleich sie solche Aussagen machen konnten wie dieser Chemie-Nobelpreisträger, haben sie nicht weitergefragt. Paulus sagt, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und haben ihm nicht gedankt. Und was ist die Folge? Sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Sie haben sich nichtigen Dingen hingegeben in ihren Gedanken. Sie enden bei der wichtigsten Frage, nämlich was aus ihrem persönlichen Schicksal, aus ihrem persönlichen Leben wird, letztlich im Buddhismus, was das Konzept angeht. Sie haben nicht den Weg zu dem lebendigen Gott gefunden, der sich doch ihnen gezeigt hat, der doch um ihre Liebe und um ihr Vertrauen ringt durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist tragisch. Und am Ende bleibt, sie haben keine Entschuldigung. Aber andersherum, sollte jemand nur den Schöpfergott kennen und ehrlich nach ihm fragen und ihn suchen und sagen, Gott, wenn du wirklich da bist und du musst da sein, da ich deine Handschrift zu deutlich in der Natur um mich herum kenne und sehe, dann lass mich dich doch finden. Dann gib dich mir doch zu erkennen, ich brauche dich. Wer so den Schöpfergott anruft, der kann sich darauf verlassen. Der Schöpfergott wird dafür sorgen, dass der Suchende ihn auch als Vater findet. Gott hat versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich finden lassen, Jeremia 29. Gott hat versprochen, unser Herr Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und sehen Sie, das ist das Anliegen von Paulus. Die Warnung vor dem Zorn Gottes, die ist ja kein Selbstzweck. Die Warnung vor dem Zorn Gottes ist ja kein Sadismus, sondern die Warnung vor dem Zorn Gottes soll dazu dienen, dass die Gewarnten zu Jesus flüchten. Ob sie nun Nobelpreisträger sind oder ganz anderen Beschäftigungen nachgehen, ob sie jung sind oder kurz vor dem Tod stehen. Gott ruft. Sind Sie schon zu Jesus geflüchtet? Das setzt natürlich voraus, dass Sie wie Anna-Katharina Kullen zu dem Punkt kommen, wo Sie Gott Recht geben. Zu dem Punkt kommen, wo Sie klein beigeben. Zu dem Punkt kommen, wo Sie einfach zugeben. Ja, diese Verse, Gottes Zorn offenbart über alle Welt, diese Verse sind auch für mich. Und darum dürfen wir die Warnung nicht verschweigen, die uns Gott heute Morgen in diesen vier kurzen Versen vorlegt, die so eindeutig sind, die keinen Interpretationsspielraum lassen. Erstens, Gottes Zorn ist universal. Alle sind betroffen. Zweitens, Gottes Zorn ist unübersehbar. Er hat ihn deutlich offenbart. Er hat ihn klar kommuniziert und uns vor Augen gestellt. Und keiner kann sich darunter wegducken. Denn drittens, Gottes Zorn ist unvermeidbar. Und darum haben sie keine Entschuldigung. Und doch gibt es mitten in dieser Welt einen Ort. Es gibt mitten in dieser verlorenen Welt einen Ort, wo Gottes Zorn nicht mehr hinkommt. Und darauf werden wir gleich im Abendmahl besonders schauen, weil nämlich an diesem Ort der Zorn Gottes sein Werk schon verrichtet hat, weil nämlich an diesem Ort Gott schon für Gerechtigkeit gesorgt hat, weil nämlich an diesem Ort schon für alle Schuld und alle Ungerechtigkeit und alle Unheiligkeit bezahlt wurde. Und dieser eine Ort, wo Gottes Zorn nicht mehr hinkommt, das ist das Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Und wer sich dorthin flüchtet, wer sich im Gebet an Jesus klammert, der darf wissen, hier bin ich sicher, hier bin ich wirklich geborgen. Und darum, je mehr wir von dem heiligen Zorn Gottes verstehen, umso dankbarer und umso beschämter werden wir über alles, was Jesus für uns getan hat. Ihm sei wirklich alle Ehre. Amen.